You're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Und heute gibt's mal wieder einen Gast. Wir haben heute einen sehr interessanten Gesprächsgast hier. Er ist ja nicht nur Wrestling zu Hause, er ist Ehemann, er ist Familienvater, er ist aus dem besten Jahrzehnt, das es gibt, nämlich den 80er Jahren. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich ganz stark als Wrestling-Kommentator. Und jetzt war er auch wieder im Ring. Und ob er jetzt aktiv war oder noch aktiv ist, das werden wir heute erfahren. Hier ist für euch Sebastian Hackel. Hallo Sebastian.
Servus Volker, schön, dass ich dabei sein darf. War eine interessante Intro, also ja, so kann es weitergehen.
Ja, sehr gut, kriegen wir alles hin. Ja, wir beide haben ein bisschen nach Termin gesucht, haben jetzt einen gefunden, weil halt du ganz stark mit Wrestling und mit Sport komplett ausgelastet bist, plus Familie. Bei mir war es wegen der Arbeit schwierig, aber endlich haben wir es geschafft. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. War eine schwere Geburt. Ich habe das Training heute vorgezogen, war um 6 Uhr schon im Gym, so einer unchristlichen Zeit. Oh, und jetzt 2 Stunden geblockt, also du darfst alles fragen. Ich habe mich auch nicht vorbereitet. Normalerweise bei so Podcast-Reviews und Previews, da muss ich immer ein bisschen was vorbereiten. Ja. Da will man ja auch Zahlen und Fakten parat haben und über die Events so ein paar Fun-Facts raushauen können. Aber heute habe ich mich nicht vorbereitet, denn mich kenne ich ja schon über 40 Jahre. Und was will ich da vorbereiten?
Ja, das ist gut. Es wäre komisch, wenn du dich selber nicht kennen könntest, dann wärst du vielleicht doch überarbeitet, wenn es soweit schon wäre.
Ja, so sieht's aus.
Trainierst du jeden Tag?
Jeden Tag macht keinen Sinn, also aber 3-mal in der Woche bekomme ich immerhin, egal wie groß der Stress ist, so 4-5-mal ist ideal. Ich glaube, so 1-2 Rest-Days in der Woche einzubauen, das bringt was. Es ist bei mir immer Active Recovery, also wenn ich nicht trainiere, dann mache ich einen langen Spaziergang oder ich gehe ins Schwimmbad oder ich versuche ein bisschen Yoga zu machen oder auf der Faszienrolle, wenn meine Frau vor dem Fernseher sitzt, daneben zu liegen und ein bisschen was für meine Muskulatur zu tun. Also ich erhole mich aktiv, aber so eine ideale Woche, und das war im letzten halben Jahr eigentlich so immer der Fall, vor allem jetzt mit Wrestling, 4-5 Trainingstage in der Woche, das bringe ich unter.
Respekt, das ist ja ordentlich. Du hast dich ja ein bisschen verletzt bei deinem letzten Match. Ist die Verletzung schon wieder am Abklingen? Kannst du da schon wieder langsam anfangen? Oder bist du noch in der Erholungsphase?
Am Abklingen ja, aber das Ding hat wehgetan, vor allem wenn es so nach 5-6 Minuten im Match passiert, ist halt ungünstig. Aber ich habe mir gedacht, hey, das ist das Ende dieser Geschichte, das ist dieses finale Aufeinandertreffen, es ist Axel Tischer, der beste Wrestler Deutschlands, ich gebe hier alles, ich beiße hier die Zähne zusammen, und ich glaube, wir haben ein ordentliches Match abgeliefert, lief fast 20 Minuten, ich habe alles rausgehauen, was ich raushauen konnte, von Dives über Moonsaults bis hin zu Power Moves und Schlagabtausch und Springboard und hast du nicht gesehen, ich wollte da alles rausfeuern und mit voller Emotion und Begeisterung mein Können zum Besten geben, und ich muss mich nicht verstecken mit der Leistung, glaube ich. Wir haben da was Gutes gezaubert, ich hatte ein gutes Gefühl. Das Match habe ich verloren, aber ich habe trotzdem irgendwie, ja, wie soll ich sagen, vor mir selbst, wenn ich in den Spiegel schaue, gewonnen, weil ich mir denke, hey, ich werde 44, ich bin eigentlich Vollzeitkommentator, ich bin Familienvater, und das war ganz ansehnlich. Ich glaube, den Fans hat Spaß gemacht, und das ist das Wichtigste.
Das Match verloren, aber den Respekt gewonnen. Und nicht nur den für Axel Tischer, sondern ich glaube auch von allen, die erstmal belegt haben, was will denn jetzt ein Kommentator im Ring? Wir haben natürlich bei der WWE auch immer so Kommentatoren, wenn die in den Ring kommen im Royal Rumble, dann ist man immer froh, wenn es nicht zu lange dauert. Ich finde, Pat McAfee hat das jetzt sehr gut gemacht, sein Royal Rumble-Auftritt. Einmal rein, kurz geguckt, wieder raus, dann nochmal rein und dann ganz raus. Das war ein sehr, sehr putziger Auftritt, fand ich. Und ja, ich glaube, du hast überzeugt, dass auch Kommentatoren im Ring noch was leisten können, wenn sie sich entsprechend vorbereiten. Mit deinem Training passt das ja.
Absolut. Ich glaube auch, dass viele Menschen meinen Weg gar nicht kennen. Also ich bin ja zum Kommentatorenjob gekommen, weil ich Wrestler war. Ja. Also ich habe ja 2008 angefangen zu trainieren bei Alex Wright. Das ist jetzt mehr als 15 Jahre her. Hatte dann 2009 mein erstes Match. War auch vor meiner Zeit als Kommentator bei der WXW aktiv. Mhm. Also das war ja mehr so ein Full-Circle-Moment. Aber wir leben ja in dieser schnelllebigen Gesellschaft, wo jeder nur den ersten Eindruck sieht und sich sofort ein Bild macht. Und dann gibt es halt auch diesen Anteil von Fans, die sagen, oh, der WWE-Kommentator, was will denn der jetzt hier? Und ich glaube, ich habe über die letzten 6 Monate trotzdem eine schöne Geschichte erzählt. ich glaube, dass ich viele positiv überrascht habe. Die mich mögen, die waren sowieso in der Überzahl, die mögen mich immer noch. Und ich glaube, die mich hassen, die hassen mich vielleicht immer noch, aber sie respektieren mich ein Stückchen mehr. Und das ist ja auch was wert.
Respekt ist schon viel wert. Und trotzdem, man muss ja auch immer sagen, ob man als Wrestler im Ring gemocht oder nicht gemocht wird, ist immer noch besser, als gar nicht respektiert zu werden, dass die Leute einen überhaupt nicht beachten.
Das stimmt, das stimmt. Die schlechteste Reaktion ist gar keine Reaktion. Mhm. Und wenn ich meine Reaktion so sehe beim Shortcut to the Top zum Beispiel, ich glaube, das war ein ordentlicher Pop, das war eine schöne Publikumsreaktion. Wenn da 800 Leute in der Halle stehen und deinen Namen rufen, ist das ein geiles Gefühl. Da hat sich alles rentiert an Schinderei und Vorbereitung. Und wir hatten ja das Video dann auch auf dem WWE Deutschland-Kanal, weil DXW auf dem WWE Network läuft. Und das hatte, ich glaube, 6.000, 7.000 Likes und so eine Reichweite bekommen. Wie übrigens auch die erste Promo, als wir angefangen haben mit meiner Reintroduction sozusagen, als ich mich beworben habe beim Shortcut als Teilnehmer. Das war so wild. Das Ding hatte innerhalb von einem Tag 66.000 Views auf Twitter alleine. Nur auf Twitter. Also das hat so eine Eigendynamik bekommen, das ganze Ding. Ich habe ja am Anfang, als ich so wieder die Liebe für den Ring entdeckt habe, als ich in der Academy so ein bisschen reingeschnuppert habe, einfach das nur aus Spaß gemacht und dann waren Patrick Borg und Yuval Goldschmidt und Elia Blum und die haben gesagt, Junge, das sieht doch noch ganz gut aus, wieso machst du nicht wieder was und so, das hat so eine Eigendynamik angenommen. Ah, okay. Ne? Auch dann mit dem Aufruf auf Twitter irgendwie, dass das so eine Bugwelle an Aufmerksamkeit daher schiebt, das Ding, das hätte ich irgendwie selbst nicht geglaubt und ja, hat nur noch mehr Spaß gemacht, hat mir mehr Motivation gegeben und ich bereue es auf keinen Fall, wieder die Stiefel geschnürt zu haben. Das war sowieso so ein Affe, der auf meinem Rücken gesessen hat und der nicht runter wollte, so die ganzen Jahre. Eine Zeit lang durfte ich ja nicht wresteln. Ich hatte einen exklusiven WWE-Vertrag, aber im letzten Jahr hat sich das dann geändert und da kam eins zum anderen. Das hat einfach gepasst. Ich durfte es wieder machen. Das war nicht mehr die Exklusivität in den Verträgen vorher. Mhm. Leute haben gesagt, mach einfach, Junge, du springst ja durch den Ring wie ein 20-Jähriger, mach einfach. Und irgendwann glaubst du es dann selber und dann hast du wieder Spaß dabei und irgendwie bekommst du ja sowieso den Ring nicht aus dem Wrestler. Du bekommst den Wrestler irgendwann aus dem Ring, weil er nicht mehr rein kann, weil er alt und gebrechlich ist, aber den Ring aus dem Wrestler raus bekommst du ja nie so. Deswegen verpassen ja auch manche den Absprung, weil es so schön ist, die Zuschauer zu spüren und die ganze Energie.
Das hat man auch schön in dem Film The Wrestler verkauft, wie schwer das ist, wirklich davon Abschied zu nehmen. Es gibt für Kommentatoren auch exklusive Verträge, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, schon wieder was gelernt.
Ja, wirklich, ich kann so viele Geschichten zu Wrestling erzählen, die so unglaubwürdig wirken, aber das ist tatsächlich so in meinem Leben passiert. Wrestling ist das Wichtigste in meinem Leben neben meiner Familie und meine Familie liebe ich wirklich sehr. Mhm. Es war damals am Karat-Wochenende 2013, da habe ich das erste Mal beim Karat gewrestelt. Mhm. Und ich habe in einem Four-Way gewrestelt und Tag 2 in Six-Man-Tag. Und an diesem Tag ruft tatsächlich WWE bei mir an, zum zweiten Mal, nachdem sie ein paar Tage vorher gesagt haben, wir könnten eventuell einen Kommentator gebrauchen. Wir brauchen jetzt einen Kommentator. Wir bieten dir einen Vertrag an. Du wirst für Eurosport, für ProSieben Fun damals, für Sky kommentieren. Du wirst die Pay-Per-Views machen. Junge, du wirst gut zu tun haben und wir wollen dich exklusiv unter Vertrag. Und da sitze ich da auf dem Apron, ich glaube, der Markus Weiß saß neben mir und der Tassilo war ein paar Meter weg und so. Und ich raff's halt irgendwie gar nicht so, dass das jetzt wirklich passiert. So als die beim ersten Mal angerufen haben, da habe ich mir gedacht, das ist irgendein Kumpel, das ist irgendein ganz böser Rip und ich versuche das jetzt nicht zu verkaufen. Ich warte jetzt erstmal, was der erzählt und dann war das eine Stanford-Nummer und die Details waren einfach so erdrückend, das konnte niemand wissen. Mhm. Und dann habe ich unterschrieben als Kommentator bei WWE.
Ja, krass. Spannend, wie der Weg manchmal geht. Und es kommt immer in den unerwartetsten Situationen, wo man da wirklich nicht mit rechnet, ne?
Allgemein, also mein Weg zum Kommentator, das war ja auch so wild. Ich habe 2009 mein erstes Match bei der NEW bestritten. Das erste Match wurde von der Power Wrestling damals zum Match of the Night gewählt. Ich war super hyped und ja, ein paar Wochen später habe ich halt dann die Diagnose bekommen. Linkes Knie, Kreuzbandriss, Innenmeniskus kaputt und schwerer Knorpelschaden. Du bist jetzt auf jeden Fall mal ein halbes Jahr raus. 5 Monate später war ich wieder im Training, Feuer und Flamme und drei später selbe Verletzung am rechten Knie. Wieder Kreuzbandriss, wieder Innenband, wieder der Innenmeniskus, auch da ein Knorpelschaden. Und dann war ich erstmal wirklich raus eine Zeit lang. Und dann sitzt du da auf der Couch, du bist es gewohnt, fünfmal in der Woche im Gym zu stehen und am Wochenende mit deinen Kumpels durch die Gegend zu fahren und im Ring zu trainieren. Und ich bin da ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch, der alles, was ich hier erzähle, das ist wirklich so passiert und ich verstecke mich nicht. Ich bin da total real. Ich war damals hochdepressiv. Ich saß zu Hause, mein Traum ist zerplatzt. Ich hatte schon so die ersten Brücken gebaut, vielleicht nach Mexiko, vielleicht nach Japan mal zu gehen, so ein Sabbatical auf Arbeit mal einzulegen, um wirklich voll mich aufs Wrestling konzentrieren zu können. Und dann hast du innerhalb von einem Jahr den zweiten Kreuzbandriss, die schlimmste Knieverletzung, die du irgendwie haben kannst. Und du sitzt zu Hause und alles ist irgendwie weg und nichts macht mehr Sinn und so. Und der einzige Mensch, der dich noch ein bisschen aufheitert, ist deine Frau. Und dann kam andauernd ein Anruf von einem guten Kumpel von mir, vom George. Der hat damals Football kommentiert auf Eurosport 2, auf dem zweiten Sender von Eurosport zur damaligen Zeit. Und hat immer gesagt, ey Sebastian, die haben WWE-Rechte gekauft, die suchen einen Kommentator. Du bist Fremdsprachenkorrespondent, du bist doch ein schlauer Kopf, du hast doch Abi gemacht. Du bist selber Wrestler, ey, pack deine Fotos ein und geh da mal hin und stell dich vor. Ich denke immer, ich habe noch nie was mit Medien gemacht. Ich mache meinen Job und ich will eigentlich Wrestler werden und vielleicht nach Japan und vielleicht nach Mexiko und vielleicht, was weiß ich, den großen Traum. Und er ruft dreimal und viermal und fünfmal und sechsmal an und ich sitze sowieso zu Hause und gehe einen Tag zur Physio und am nächsten Tag im Gym Oberkörper trainieren, weil viel konnte ich nicht machen. Und nach dem fünften, sechsten Mal habe ich gesagt, weißt du was, George, bevor du jetzt 10 und 12 Mal anrufst, ich mache mir einen Termin aus und ich gehe dahin. So, und es war Montag, der 6. Dezember 2010, Nikolaustag, wie wir in Bayern sagen. Ja. Und ich bin dahin gehumpelt mit meinen Krücken und 18 Uhr, da hatte ich meinen Termin beim Ingolf Karzburg, beim Programmchef von Eurosport damals. Und ja, wir sitzen da und ich zeige ihm meine Fotos und mein Fremdsprachendiplom und wir quatschen über Wrestling und er fragt mich dies und er fragt mich das und so nach einer Viertelstunde sagt er, passen Sie auf, also es gibt ja anscheinend nichts, was Sie nicht wissen über Wrestling und Sie machen das selber und Sie sehen aus, dass man Sie vielleicht auch mal herzeigen könnte im Fernsehen. Wir haben jetzt so in gut 2,5 Stunden haben wir eine Live-Sendung um 21 Uhr, da setzen Sie jetzt mal rein und das kommentieren wir jetzt.
Cool. Und denk mir, oh. Ins kalte Wasser.
Krass, also ich habe mir gedacht, ich stelle mich hier vor und wir melden uns bei Ihnen. Man weiß ja, wie es so ist bei so Vorstellungsgesprächen. Ist übrigens der beste Tipp, den nämlich jeden oder jeder da draußen geben kann, wenn du einen Job willst oder wenn du überhaupt was willst im Leben, stell dich immer persönlich vor. Ja. Lass das mit der E-Mail, okay, den Termin machen und da vielleicht den Lebenslauf hinschicken, bevor man dann hinkommt, aber immer persönlich vorbeikommen. Das ist ein ganz anderer Eindruck. Die hätten mich nie genommen, wenn ich da einfach nur so ein Bewerbungsformular hingeschickt hätte. Das wäre wieder in Müll gelandet.
Das ist halt die ganze Ausstrahlung, die noch dazu kommt, alles. Ne? Das hast du halt nur persönlich und nicht über, auch nicht, wenn wir jetzt über Online-Vorstellungen machen. Das ist nicht das Gleiche, als wenn du vor der Person sitzt.
Mann, ich brenne für Wrestling. Das ist alles, was ich wollte, seit ich 9 Jahre alt bin. Das ist alles, alles für mich, neben meiner Familie. Ich habe 2 wunderbare Kids und eine tolle, tolle Frau. Das kann ich nie oft genug sagen, weil die mir wirklich mein Leben so versüßen. Aber Wrestling ist alles für mich. Und wenn du mit mir über Wrestling redest, da geht mir halt das Herz auf. Und in dem Moment konnte ich über Wrestling reden und habe die blöde Verletzung einfach mal vergessen für 15 Minuten. Und das hat dem so getaugt, dass er mich da einfach reingesetzt hat. Und anscheinend habe ich mich nicht so blöd angestellt, weil das hat dann auch wieder so eine Eigendynamik bekommen. Im Jahr darauf hatte ich dann eine zweite Sendung bei Eurosport. Am Anfang war ich nur immer bei der Vintage Collection dabei, also bei diesen ganzen Oldschool-Matches, weil ich das einfach als Kind alles miterlebt habe und einfach viel erzählen konnte. Und ich war so der dritte Mann im Team, der über Technik spricht und über In-Ring-Skills so ein bisschen den ein oder anderen Insight parat hat. Und immer wohler habe ich mich dann gefühlt und dann kam eine zweite Sendung dazu und dann hat Sky angerufen und wie gesagt, dann sitze ich so irgendwann beim Karat auf dem Apron und mache ein bisschen Quatsch mit den Jungs und auf einmal ruft die WWE an und sagt, hier ist ein Vertrag, jetzt gib Gas, wir brauchen dich.
Verrückte Welt, ne? Wie war denn dein erstes Gefühl, bei diesem ersten Kommentar da zu sitzen? Und das ist ja immer noch was anderes, wenn du jetzt einen Kommentar machst. Und du hast halt quasi die Menschen, zu denen du redest, nicht direkt vor dir. Wie war dieses erste Gefühl?
Du bist sehr mit dir selbst beschäftigt. Ich glaube, so die ersten 1, 2, 3 Jahre, das fällt mir heute noch super schwer, die Sachen von damals anzuhören. Ist allgemein immer so cringy, sich selbst zu hören, aber da besonders, weil du überlegst sehr stark, wie höre ich mich an? Mache ich alles richtig? könnten die Zuschauer das gut finden. Mittlerweile setze ich mich da rein. Ich weiß, ich kann einen deutschen Satz formulieren. Ich bin zur Schule gegangen. Ich weiß wahrscheinlich sehr viel über Wrestling, habe das selbst gemacht. Du hast irgendwann das Selbstvertrauen, dass du nicht mehr überlegst, wie hört sich das jetzt an. Du lässt einfach deine Leidenschaft raus. Du lässt einfach das neunjährige Kind in dir raus und du nennst natürlich, du erzählst die Geschichte zum Match, du hast Zahlen und Fakten parat, du hast deine Recherche gemacht, du hast dich am Tag vorher hingesetzt und hast dir Informationen zusammengetragen. Du schaust die Sendungen sowieso. Mittlerweile ist das mehr so ein Selbstläufer und du feilst einfach so mehr an deiner Kommentatorentechnik, so wie verkaufe ich das noch besser? Wie wirkt das noch größer? Welche Worte könnte ich verwenden? Mhm. Am Anfang bist du super mit dir selbst beschäftigt. Also das ist mega einschüchternd. Ich weiß auch, kurz vor der Sendung stand ich da auf dem Klo und habe mir kaltes Wasser ins Gesicht, weil ich mir denke, ey, Eurosport, die haben locker 300.000, 400.000 Zuschauer an so einem Montagabend und die hören dich jetzt. Und wenn du da irgendwelchen Quatsch verzapfst oder irgendwelche Kacke laberst, das würdest du dir selbst nie verzeihen, als Wrestling-Fan, das irgendwie schlecht zu machen. Und das war am Anfang eine Riesenanspannung. Die hat man natürlich immer noch so auf Sparflamme. Es ist immer noch so das Adrenalin, das ein bisschen hochgeht, wenn das Lämpchen angeht. Aber es ist ein ganz anderes Feeling als beim ersten Mal.
Aber Adrenalin ist ja an sich auch gut, weil ich habe zumindest, merke ich das bei mir immer, das steigert ja auch die Konzentration. Gerade so im Einstieg, wenn man reinkommen muss, ist ja gut, wenn du einen hohen Level hast. Und wenn es dann langsam abfällt, passt das aber auch, weil du dann im Lauf bist. Deswegen ist der Einstieg mit etwas Nervosität, mit etwas Adrenalinschub eigentlich immer gut.
Auf jeden Fall. Stone Cold Steve Austin, zufälligerweise habe ich das T-Shirt an, ne? Hat ja immer gesagt, wenn du nicht mehr aufgeregt bist und durch diesen Vorhang gehst, dann bleib hinten, dann lass das. Das bringt ja nichts, ne? Wenn du nicht mehr mit Leidenschaft da reingehst, wenn dir der Puls nicht mehr hochgeht, wenn du nichts mehr sagst, hey, heute zeige ich es denen, heute beweise ich es denen. Das bringt ja nichts. Das wollen Leute ja auch nicht sehen. Das merken ja Leute auch, ja, wenn du da was vorgaukelst. Also wenn ich sage, ich liebe Wrestling und ich versuche in den 2 Stunden, wo ich am Mittwoch Raw kommentiere oder am Donnerstag NXT kommentiere, meine Leidenschaft und mein Wissen und alles reinzuhauen, damit der Zuschauer gut informiert und begeistert ist, dann mache ich dir ja nichts vor. Ne? Das ist ja wirklich so. Und wenn das eben spielen musst, dann hast du ein Problem, glaube ich, in der Branche.
Ja, dann sollte man auch vielleicht überlegen, ob es das Richtige ist. Also sobald man anfängt, seine Emotionen vorzuspielen, gut, jeder hat mal einen schlechten Tag, das ist was anderes, aber wenn du dauerhaft etwas vorspielen musst, was du nicht mehr empfindest, dann ist es vielleicht nicht mehr der richtige Platz.
Das stimmt. Ich bin auch sehr sorgfältig. Ich hatte in den vergangenen Jahren, ich meine, es ist ja so, mit WWE bist du 52 Wochen im TV. Und ich hatte ein Jahr, da war ich bei 20 Premium Live Events, da haben die mich immer rübergeflogen, bevor die ein eigenes Team dann gecastet haben. Du bekommst ja als Kommentator für WWE sehr viel Reichweite. Also Leute sehen dich, Leute hören dich. Mhm. Du bist hier auf einer Veranstaltung und da auf einer Live-Tour und dann bekommst du diverse Angebote. Und ich habe mehr ausgeschlagen, als ich angenommen habe, so muss ich sagen. MMA ist nur so eine Leidenschaft, so ein zweites Baby für mich. Das habe ich dann irgendwann angefangen zu kommentieren, als das Angebot von der Zone kam und auch von verschiedenen lokalen Promotern. Ich mache ja auch viel für die GMC zum Beispiel. Wipeout war so ein Projekt, das war so eine Gameshow, das fand ich lustig, weil es war irgendwie so Menschen, die da nicht teilnehmen sollten, nehmen irgendwie trotzdem teil und fallen ins Wasser und machen komische Sachen. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Ja. Das hat unglaublich Spaß gemacht, das im Studio mit dem Holger zu machen. Aber ich würde irgendwie nie was machen, wo ich nicht dahinter stehe. Und ich habe jetzt lange gezögert und habe es lange von mir weggeschoben. Der Zone hat immer gesagt, wir wollen dich beim Boxen dabei haben. Du bist so der Hype-Man, bei dir hat man gute Laune und du feuerst die Leute hoch und pushst die an und die haben dann Bock, das zu schauen. Ich mache das jetzt, weil Boxen auch was ist, was ich sehr, sehr gerne schaue. Mhm. Aber ich habe lange gezögert, weil ich mir nicht sicher war, ob ich da der Richtige bin. Weil ich denke mir halt beim Wrestling, wenn ich mir vorstelle, dass ich nie Wrestler gewesen wäre selbst oder das nie selbst gemacht hätte, ich glaube, ich hätte damals gesagt, nee, ich möchte da nicht hin zu Eurosport. Ich hätte mich komisch gefühlt. Das war so die Rechtfertigung von mir selbst, wo ich gesagt habe, ey, du trainierst selbst in der Wrestling-Schule, du hast selbst Matches gewrestelt, du sprichst die Sprache, wieso sollst du das denn nicht machen? So, das haben mir gesagt, jetzt setz dich mal rein und probierst du das mal. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich so, keine Ahnung, irgendwie nicht im Business verwurzelt, verankert gewesen wäre, hätte ich es mir nicht zugetraut. Und
das glaube ich, ja, verstehe ich.
Ich habe auch damals beim MMA, als ich MMA kommentieren sollte, 5-mal in der Woche Jiu-Jitsu trainiert und auch wieder angefangen, Sparring zu machen, obwohl ich ein super lamer Stand-Up-Fighter bin, weil ich einfach, Ich habe sogar Turniere gekämpft. Ich habe sogar Jiu-Jitsu-Turniere gekämpft, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert das in der Wettkampfsituation? Was macht der Körper? Was funktioniert nicht, wo hole ich den Underhook, auf welcher Seite muss ich drehen, ah, jetzt habe ich verloren, was macht das mit mir, zieht mich das runter, wie gehe ich in den nächsten Kampf? Ich wollte das einfach am eigenen Körper wissen und erfahren, weil ich denke, im Fernsehen hast du so viele Theoretiker und Leute, die dir irgendwie was verkaufen wollen. Ich wollte es am eigenen Körper spüren und mir selbst so eine Rechtfertigung von mir selbst geben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber...
Total. Weil das, du hast halt mehr dieses praktische Gefühl und diesen echten Bezug dazu, dass du dich in die Leute reinversetzen kannst, die du dann siehst. Ich kann das total verstehen, weil das macht für mich Sinn. Ich kann es jetzt abseits vom Sport machen. Ich bin ja auch Dozent im Hauptjob und mein Ziel war es immer, egal wo ich war, immer mal zu denen zu gehen, die das wirklich praktisch machen, was ich denen beibringe, um zu sehen, wie gehen die damit um, wenn was nicht funktioniert. Auch was macht das mit denen, wenn die da frustriert werden und wie kann ich das vorher abfangen, damit die gar nicht in die Situation kommen? Das ist zwar jetzt nicht sportlich das Gleiche, aber ich glaube vom Prinzip her ist das relativ gleich.
Fühle ich total, kann ich völlig nachvollziehen. Wenn ich im Kommentar sage, ein Superplex raubt beiden Superstars oder beiden Wrestlern Energie, der nimmt aus beiden was mit, dann ist das so. Weil ich selbst einen Superplex ausgeführt habe. Ja. Wenn du jemanden superplext, fällst du prinzipiell auch mal selbst rückwärts vom dritten Seil. Klar tut es dem mehr weh, weil der ist nochmal 2 Meter höher und mit mehr Schwung auf die Matte. Aber ja, oder keine Ahnung, wenn ich einem Zuschauer erkläre, aus was besteht ein Ringseil? Wie muss man sich das vorstellen? Aus was ist ein Ring gebaut? Wie fühlt sich ein Bump an? Also der erste Bump, das ist ja so Come-to-Jesus-Meeting. So, dahinter fragst du ja deine ganze Existenz, weil es bis in die Zehen zieht. Ich weiß noch, als mich Alex Reiter damals gebodyslammt hat, ich dachte, ich wäre ein fitter Sportler, ich wäre ein fitter Typ irgendwie. Ich habe mich selbst hinterfragt und habe mal runtergeschaut, ob mal alles dran ist, weil da hast so einen Blitz, der durch deinen ganzen Körper geht. Und ich bin froh, dass ich das sagen kann, dass ich das so erzählen kann, weil ich es selbst erlebt habe und glaube ich, hätte es nie gemacht, wenn das nicht so gewesen wäre.
Ja, verstehe ich. Und wir müssen, glaube ich, auch alle mal, auch als Zuschauer, muss man verstehen, der Ring ist keine dicke Sportmatte, wie man sie aus dem Schulsport kennt. Ne? Das ist eine dünne Matte, darunter ist eine, ich glaube, eine Holzauflage ganz häufig.
Ja.
Und das tut halt weh. Wer schon mal auf dem Holzbrett gefallen ist, einfach nur, weil er gerutscht hingefallen ist, weiß, das ist unangenehm. Und wenn du draufgeworfen wirst, wo noch ein bisschen mehr Energie reinkommt, ist das noch unangenehmer.
Ja, der Ring ist so, ich liebe ja immer den Ring. Also immer, wenn ich die Gelegenheit habe, bei einer Veranstaltung den Ring anzufassen, fasse ich den immer sofort an, weil das ist für mich immer... Der Ring ist was Magisches, weil da steht die Zeit still. Da schauen alle auf dich. Das ist ja eine besondere Bedeutung. Das ist, als würdest du eine Person anfassen. Den Ring, den musst du lieben. Und es gibt Stellen am Ring, die lieben dich nicht so. Und es gibt Stellen, die lieben dich mehr. So, wenn du so in die Ringmitte gehst und wirst da geslammt, da ist natürlich viel mehr Federwirkung, weil der Ring innen nicht so hart ist wie außen. Auf dem Apron einen Bump zu nehmen oder an den Seilen gepowerbombt zu werden. Also nicht so, es ist aber so nicht angenehm.
Ja, glaube ich.
Es ist weniger angenehm auf jeden Fall als in der Ringmitte. Also du lernst so mit dem Ring umzugehen und mit dem Ring zu arbeiten als Wrestler und auch wenn ich nur als Kommentator oder so als Hype-Man bei den WWE Live-Touren da bin, passe immer die Seile an, immer die Turnbuckles und dann immer die Matte, so wie Imperium immer sagt, ne? Matte ist heilig.
Ja.
Das geht nie weg. Das geht nie weg.
Das ist aber auch ein Prinzip, was ich auch mache, seitdem ich zur WXW Zuschauer gehe. Immer bevor ich die Halle verlasse, berühre ich einmal den Ring. Das ist auch so ein Ritual geworden.
Verstehe ich total. Der Ring ist das, wo die Magie sich abspielt. Ja. Und ich erachte es als großes Privileg, dass ich in den 40ern dann nochmal zurückkommen konnte und im Ring ein bisschen was zaubern konnte. Vor allem eine Geschichte erzählen konnte. Ich finde, das ist immer wichtig, eine Geschichte zu erzählen. Es gibt viele Leute, die wrestlen jedes Wochenende 20 Minuten wie die Feuerwehr, aber es wird ein bisschen vergessen, eine Geschichte zu erzählen, den Zuschauer emotional mitzunehmen, dem zu zeigen, wer ist der Gute, wer ist der Böse, was macht mich aus, warum stehe ich da, was ist mein Ziel, wie ticke ich, kann sich ein Zuschauer mit mir identifizieren oder hasst er mich vielleicht sogar, also es ist beides okay, aber er muss irgendwas fühlen. Er muss irgendwas fühlen bei meiner Geschichte, so wie es bei mir war. Bei mir war es so, Meine ganze Community, die Fans, die mich von früher kannten, die haben das mega gefeiert. Und so diese kleine Blase an Hardcore-WXW-Fans, die haben natürlich Angst gehabt, dass ich jetzt das Shortcut gewinne und vielleicht den Titel mitnehme, weil ich bin ja einer, der von draußen kommt. Ich bin ja ein Böser. Bei mir steht WWE auf der Verpackung. Das ist ja immer böse für einen Hardcore-Hardcore-Hardcore-Fan.
Die WWE-Angst, ich kenne sie.
Ganz genau. Und am Ende haben, glaube ich, aber auch verstanden, dass ich da komme, weil ich zwei Dinge tun will. Und das eine ist eine Geschichte erzählen und das zweite ist Wrestling helfen. Wenn ich mal tot bin und wir werden alle sterben, das klingt jetzt super fatal, aber ja, irgendwann sind wir alle nicht mehr da, dann sollen Menschen mich so in Erinnerung behalten. Das ist einer, der was fürs Wrestling getan hat. Das war sein Anliegen, das war sein Leben. Der wollte im Indie-Wrestling was bewerkstelligen und der ist auch zurückgekommen, um ein bisschen Instagram und Twitter und Facebook-Fame und WWE-Fame dahin zu bringen. Denn es haben viele Leute, die ich mitgebracht habe, tatsächlich dann WXW geschaut, als ich da gewrestelt habe.
Hat man auch gemerkt in der Halle.
Ob es auch ist, keine Ahnung, sich dafür einzusetzen, Raw, SmackDown, NXT im Free-TV darzustellen, dass da keiner was zahlen muss für, um die großen Sendungen zu sehen. Keine Ahnung, ich möchte alles, was in meinem Körper steckt, irgendwie dafür nutzen, ob es jetzt irgendwie Geist ist oder Körper ist oder irgendwo dazwischen, Wrestling größer zu machen und besser zu machen und da Plätze zu schaffen. Ich möchte, dass die jungen Leute, die man jetzt bei der WXW sieht, eine Bühne bekommen, dass die von mehr Leuten gesehen werden und dass die vielleicht irgendwann mehr Geld verdienen können mit dem Sport und dass der größer wird hier in Deutschland, dass Leute das bemerken. Ist das so ein schönes Hobby, das wir haben? Ist das Schönste, das man haben kann? Und da sollen Menschen Geld damit verdienen und da soll was wachsen und da soll die nächste Generation auch was von haben. Und ich glaube, wenn es eins ist, was ich möchte, also außer meiner Familie, die hat mich natürlich privat, aber wie mich Leute in Erinnerung behalten, ist, das ist einer, der Wrestling blutet, atmet, schwitzt und der sich dafür einsetzt, dass das was passiert in diesem Business.
Da sind wir uns auch wieder etwas ähnlich. Bei mir natürlich auf einem viel, viel kleineren Niveau, aber ich habe den Podcast hier auch gegründet, um Leuten, die vielleicht mit Wrestling nicht direkt was zu tun haben, das nahe zu bringen, weil der Just Bring It Podcast ist ja ein kompletter Nerd-Podcast. Das heißt, ich mache ja nicht nur Wrestling mit den Kollegen, sondern ich spreche auch über Filme, über Serien, über Streaming, über Gaming, weil ich finde, diese gesamte Gruppe, die haben eine gemeinsame Leidenschaft. Die wollen gerne schöne Geschichten erzählen, mit Action gemischt, mit Drama gemischt. Das haben sie alle zusammen. Und deswegen glaube ich, dass jemand, der Gaming liebt, auch durchaus Wrestling mögen kann oder sogar lieben kann, weil das eine ähnliche Grundstruktur hat. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt erwähnt. Das Erzählen von Geschichten, das ist das Wichtigste im Wrestling. Du kannst die Top 5 oder 5 Sterne Matches jede Woche bringen. Wenn du den Leuten damit nichts erzählst, keine Charaktere erzählst, keine Geschichte im Ring erzählst, keine Gesamtgeschichte erzählst, wirst du nie die Menschen so erreichen, wie es ein, du hast eben gesagt, Stone Cold Steve Austin, der hat unheimlich viele Leute erreicht, obwohl er nie der Kenny Omega im Ring war. Weil er einfach über seinen Charakter, über seine Erzählung die Leute gepackt hat, über seine Geschichten die Leute gepackt hat. Und das sind ja die, die auch in die Geschichte eingegangen sind, ne? Hulk Hogan war auch jemand, der über Charakter, über Erzählung findet. The Rock, Dwayne Johnson, ganz klar. Auch darüber John Cena, ne, um nur ein paar zu nennen. Die haben uns immer mit ihren Charakteren, mit dem, was die erzählt haben, reingeholt und haben vielleicht nicht immer die 5-Sterne-Matches abgeliefert. Zumindest nicht die westlerischen 5-Sterne-Matches. Von der Story-Erzählung waren die immer top, muss man einfach sagen.
Ist WrestleMania 18 The Rock gegen Hulk Hogan ein 5-Sterne-Match?
Vom Wrestling nein. Von dem, was die erzählt haben, würde ich sagen, ja.
Für was ich fühle, ich fühle 6 Sterne. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an dieses Match denke. Stell's alles auf. Das ist Wrestling. Ja. Das ist Wrestling. Und das nimmt jeden mit, ob er es zugeben will oder nicht. Das sind Emotionen. Du hast was sehr, sehr Gutes gesagt. Wir Wrestling-Fans, wir sind Freaks. Ob wir es wollen oder nicht. Wir werden immer so eine Sparte sein, so eine Nische, die Verrückten, die andere so ein bisschen komisch anschauen. Und ich habe gesagt, ich werde heute sehr, sehr ehrlich sein, als 10-Jähriger, 11-Jähriger mit meinem Macho-Man-Shirt, da wurde ich oft ausgelacht. Ich kann mich an eine ganz, ganz prägende Szene aus meiner Kindheit erinnern. Ich war nämlich lange, lange der Kleinste und der Schmalste. Ich habe spät angefangen zu wachsen. Ich war ein totaler Spätstarter. Wir wollten einmal zwei andere Jungs mein Shirt ausziehen auf dem Pausenhof. Die wollten mich quasi, das war so klassisches Mobbing. Die haben mich ausgelacht, weil ich Wrestling schaue und wollte mir das Shirt ausziehen. Ich musste mein Shirt kämpfen. Und die kamen aus meinem Dorf und ich sage nicht, wer sie sind. Aber wenn ich jetzt in mein Dorf komme und ich gehe aufs Dorffest, da wollen alle zu mir und wollen die Geschichten hören und wollen wissen, wie John Cena ist und wie es ist, Hulk Hogan zu interviewen und Stone Cold Steve Austin und wow, cool, dass du wieder selbst wrestlst und so. Heute lachen die nicht mehr. Heute lachen die nicht mehr. Und damals war das aber hart für mich. Und ich finde, wir Wrestling-Fans, wir müssen zusammenhalten. Es ist doch vollkommen rotzegal, wie deine drei Buchstaben heißen, die du am liebsten schaust. Es ist total wurscht, welcher Superstar dein Lieblings-Superstar ist oder welchen Wrestler oder welche Wrestlerin du bevorzugst. Wir sind doch eine Familie. Wir lieben alle die gleiche Sache. Dieser ganze doofe Tribalismus und diese Grüppchenbildung und anderen erklären, warum das schlecht ist, was sie schauen und warum meins besser ist als deins und ich weiß mehr als du. Nee. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Leute, die hinterm Vorhang sind und es gibt die Leute, die vorm Vorhang sind. Mhm. Und die beiden, die müssen sich mögen. Und die vorm Vorhang müssen zusammenhalten und die hinterm Vorhang müssen auch zusammenhalten, weil das auch wichtig ist. Mhm. Und wenn ich eins sagen müsste in jedem Podcast und in jedem Interview, dann, dass dieser Tribalismus und dieses giftige Internetpöbeln aufhören muss. Ja, wir als Wrestling-Fans, wir müssen zusammenhalten und wir müssen Leuten erklären, was uns an dieser Sache begeistert, wenn diese Sache besser werden soll und größer werden soll und wachsen soll, sowohl hier auf lokaler Ebene als auch international. Mhm. Wrestling ist was Schönes und da muss man sich nicht drüber streiten. Was man nicht schaut, das schaut man halt nicht und was einem gefällt, das feiert man. So habe ich immer gelebt und ich schaue das seit über 30 Jahren.
Du hast genau das Richtige gesagt. Ich setze es mal anders um. Wenn es dir nicht gefällt, guck doch einfach was anderes. Wir haben mittlerweile so eine große Bandbreite, die wir gucken können. Das ist doch geil. Ganz ehrlich, wenn ich es überlege, wenn ich früher Wrestling gucken wollte, ich habe angefangen mit WrestleMania 6. Zu der Zeit musstest du Glück haben, dass du von irgendjemandem entweder das Video kriegst oder du hast es dir bestellt, die Kaufkassette damals noch, hast das dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später geguckt. Und heute, ja, WWE Network, pup, WXW Now, pup, AEW plus, bup, hier, kann alles gucken, was ich will. Das ist doch geil. Ich bin trotzdem ein Fan auch von konstruktiver Kritik, aber wenn es nur ums Meckern geht, weil ich das andere nicht mag, das mag ich nicht. Wenn man sagt, mich stört das deswegen aus diesen Gründen, das finde ich immer noch okay, das kann man ruhig sagen. Ich mache das ja auch. Nur mein Gedanke ist dahinter ja nicht, ich will die jetzt kaputt reden, sondern ich kritisiere, was mir am Herzen liegt. Wenn mich was bei der WXW stört, sage ich das, weil mir die Liga WXW am Herzen liegt, weil ich das mag, was die machen, weil ich gerne möchte, dass da mehr draus wird, dass die noch weiter wachsen. Und ich kritisiere auch Menschen, die mir am Herzen liegen, wenn die was machen, wo ich sage, das ist für dich nicht gut und auch für die nicht, die an dir hängen. Aber rein dieses Draufhauen, wie du es auch sagst, oder ja, ich bin jetzt AEW-Fan, WWE ist scheiße, ich bin WWE-Fan, AEW ist scheiße, das ist Quatsch. Nutzt doch, dass wir dieses Angebot haben, dass ihr so viel Spektrum habt, so viel Spielraum habt, Wrestling zu genießen. Das finde ich einfach schön.
Viele Leute verstehen nicht, dass der Wasserpegel, wenn der steigt, dann nimmt das ja alle Schiffchen ein bisschen mit hoch. Mhm. Wenn es mehr Wrestling gibt, also mehr Wasser im Pool, dann fahren alle Schiffchen ein bisschen höher. Das ist für alle gut. Das ist nichts Schlechtes. Nee. Das ist nichts Schlechtes. Je mehr Wrestling es in Deutschland gibt, desto besser. Desto mehr sehr gute Wrestler werden rauskommen. Die Leute sehen so oft nur das Negative. Wie gesagt, das ist eine wunderbare Sache, die ich schon seit über 30 Jahren verfolge. Mhm. Ich hatte mein erstes Match vor 15 Jahren und bin seit 14 Jahren Kommentator. Ich habe so viel gesehen und es gibt immer noch so viel, was ich lernen kann, was ich lieben lernen kann und was mich fasziniert und was ich raushole. Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss. Wenn ich den Rumble schaue als WWE-Kommentator, als WWE-Gesicht, als Wrestler, dann fallen mir auch Dinge auf, die ich nicht gut finde. Ja. Das ist, so ehrlich muss man sein, ich bin ja ein Mensch, ja, ich bin ja kein Roboter und keine Werbemaschine. Aber alles nur des Zerredens willen, zerreden und immer nur zeigen in den sozialen Medien, wie viel ich weiß und wie viel ich über Wrestling erzählen kann, das bringt uns nur so weit, Leute. Also ja, und am Ende des Tages muss man halt auch mal vielen Fans, die dann diese ellenlangen Kommentare schreiben auf Facebook, dann mal die Frage stellen, wie viel weißt denn du wirklich? Und woher weißt du das denn?
Wie fundiert ist dein Wissen auch, ja.
Ganz genau. Und wie viel Hand ins Feuer kannst du geben dafür, dass das halt alles so stimmt, was du an Gerüchten aufsaugst? Denn vielleicht überrascht das auch den einen oder die andere. Viele Gerüchte im Wrestling werden bewusst in die Welt gesetzt. Ja. Es gibt keine schlechte PR. PR ist immer Reichweite und PR bringt dich immer in die Nachrichten. Und so existieren ja auch viele große Blätter hier in Deutschland. Da steht ja auch oft nichts Gescheites drin, aber es sind große Buchstaben. Und das macht die Leute aufmerksam auf die Sache.
Eine sehr, sehr sympathische Aussage, die ich so unterschreiben würde. Ja, der hat das vollkommen recht. Das muss man auch wissen, dass viele Sachen gestreut werden. Das ist ja in der Film- und Serienindustrie nicht anders. Die streuen ja teilweise auch Sachen rein, um entweder die Aufmerksamkeit zu heben oder von etwas anderem, viel größeren, erstmal abzulenken, damit das nicht auffällt. Das gibt's ja auch. Dass man was anderes verstecken will und damit was anderes kurz in den Vordergrund hebt, damit das jetzt besprochen wird. Das andere im Hintergrund kann man schön aufbauen. So kann man nämlich manche überraschende Rückkehr wirklich überraschend lassen, weil die ganzen, ich nenne sie jetzt mal Dirt Sheets, diesen typischen Ausdruck, weil die dann mit dem Skandal, also Skandal, ich sage jetzt wirklich mal nur diese Pseudo-Skandale, Kayfabe-Skandale, beschäftigt sind und deswegen das Wichtige vielleicht aus dem Augen verlieren, was dann als Überraschung kommt. Ich finde es natürlich gut, wenn auch Skandale aufgedeckt werden, aber nur, wenn die fundiert aufgedeckt werden. Nicht einfach irgendwas schreiben, weil da was sein könnte, sondern wenn es fundierte Erkenntnisse gibt, ist es okay. Ich sage auch ganz oft, wir warten erstmal ab auf die entsprechenden Quellen, wo ich weiß, da steckt auch was hinter an Wissen. Und nicht nur die meinen, ich hole mir jetzt ein paar Klicks, weil ich das schreibe. Und das finde ich sehr, sehr anstrengend. Und nicht nur im Wrestling, sondern in jeder Hinsicht.
Ich höre immer den Podcast von Mick Foley. Und ich liebe es immer, wenn er dann sagt, so in den 90ern, der und der Wrestler hat, ja, es gibt ja die einschlägigen Größen in den USA, die man mit Informationen füttern kann. Mhm. Und hat denjenigen dann, den ich jetzt nicht namentlich nenne, mit Informationen gefüttert, die halt einfach völlig an den Haaren herbeigezogen sind, nur um sich selbst overzubringen oder irgendwie ja für ein bisschen Trubel zu sorgen und Aufmerksamkeit. Also immer mit Vorsicht genießen. Gerüchte sind Gerüchte. Das riecht und vielleicht ist der Geruch auch richtig, aber muss nicht sein.
Richtig. Ich habe mir den Spaß mal gegönnt. Vor 2 Jahren habe ich eine große Ankündigung gemacht. Neues Teammitglied bei Just Bring It. Schönes Video aufgenommen. Zur Weihnachtszeit und habe die Leute damit auf den Arm genommen, dass ich dann Last Christmas eingespielt habe, um die in die Weihnachtsstimmung zu schieben mit dem ersten Last Christmas. Das war halt auch ein Gerücht, was du so ein kleines Gerücht aufgebaut hast und das dann halt anders aufgelöst hast.
sehr, sehr schön.
Manchmal muss man es machen. Ne? Ja, jetzt haben wir schon ganz vieles gehört. Deine Idee, jetzt wieder zurückzukehren, wie ist die aufgekeimt?
Ja, es war tatsächlich, es kam da eines zum anderen. Ich bin viel bei der GMC, bei der German MMA Championship in Gelsenkirchen. Und in diesem Komplex, in dieser Halle, da ist auch die WXW Academy. Also wieder so eine komische Geschichte, passt einfach super zu meinem Leben, weil es ist einfach so ein Zufall und es kommt zusammen, was zusammenkommen muss. Und ich habe das Weigh-In kommentiert und moderiert. Und dann war es zu Ende und dann kommen die Wrestler, ich glaube, es war Intermediate-Gruppe, also nicht ganz Anfänger, aber auch nicht Profi-Gruppe. Und ja, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Juval war es damals, der gesagt hat, trainier doch mal mit. Ja, ich hatte mein Sportzeug dabei, weil ich danach sowieso immer so ein bisschen Gewichte stemme. Wenn ich bei der GMC mit Kommentieren fertig bin, gehe ich danach gerne ins Gym, um einfach wieder zu mir zu kommen, weil da spürst du nur dich und deinen Körper. Das ist so für mich so. Ist jetzt sehr weit hergeholt, aber für mich ist das so ein bisschen wie Meditation. Gewichte heben, trainieren.
Es ist gar nicht so weit hergeholt, weil du aus dem Kopfmodus rauskommst. Ich kenne das nämlich auch. Wenn ich eine lange Schulung habe, dann muss ich danach mal irgendwas machen, was relativ stupide für den Kopf ist, aber gut für den Körper. Und wenn es nur ein Spaziergang ist, oder bei mir ist es ganz oft, dass ich nach der Arbeit direkt koche und dann sage, ich konzentriere mich jetzt darauf, das ist sowas, was mir Spaß macht, was ich mich aber nicht so sehr geistig anstrenge, um runterzukommen. Man muss immer rauskommen aus diesem Kopfmodus dann.
100 Kilo sind immer 100 Kilo. Die betrügen dich nicht, die machen dir nichts vor, die sind immer ehrlich, die sind immer gleich schwer an jedem Tag. Fühlen sich vielleicht manchmal schwerer, manchmal leichter an, je nachdem, wie du geschlafen hast oder gegessen hast oder beansprucht wurdest. Aber wenn ich mich hinlege und lege auf der Bank 100 Kilo auf, dann ist da so runterlassen, atmen, hochlassen und da mache ich nichts anderes in dem Moment. Da ist kein Handy, da ruft keiner an, da ist keine E-Mail, das führt mich wieder zu mir selbst. Und danach bin ich wieder ein Mensch, so nach einer Stunde, eineinhalb. Und ja, ich wollte gerade ins Training gehen und dann sagen halt die Jungs, mach halt bei uns mit, wir leihen dir ein paar Knieschoner und ein paar Ellbogenschoner und dann machst du mit. Und aus einer Stunde sind 2 geworden und aus 2 sind 3 geworden und aus ein bisschen Running the Ropes war dann am Ende ein Moonsault auf die Weichbodenmatte und ein paar Sachen, die ich vielleicht im ersten Training nicht wieder gleich hätte machen sollen. Aber es hat einfach brutal Spaß gemacht. Es hat brutal Spaß gemacht. Und es war eben auch in diesem Jahr dann mit der Vertragslage so, dass diese Exklusivität nicht mehr so darauf ausgelegt ist, dass ich gar nichts anderes machen kann. Es war auch überhaupt kein Stein im Weg, weil WXW läuft sowieso auf dem WWE Network. Das hätte ich so machen können. Und dann hat das so eine Eigendynamik angenommen. Es wurden dann immer mehr Leute, die auf die Schulter klopfen und sagen, ey Sebastian, mach doch einfach nochmal, ey, das wäre doch geil. Und einen ganz großen Anteil, muss ich tatsächlich auch sagen, hatte ein ehemaliger Mitarbeiter von WXW, der Dennis Birkendahl.
Kann ich mir gut vorstellen.
Der Dennis Birkendahl hat auch schon 4-5 Jahre vorher jedes Jahr zu mir gesagt, das wäre doch was. Stell dir mal vor, die und die Konstellation oder Sebastian Hackl kommt da rein oder ist Überraschungsteilnehmer oder hier. Hatte immer Ideen und war oft bei den Live-Touren und jedes Mal haben wir uns gesehen in der Lobby und er hat mir wieder seine Geschichten und seine Ideen erzählt. Und Dennis ist auch wirklich ein witziger Typ und ja, irgendwann, keine Ahnung, kam eins zum anderen, hat das so eine Eigendynamik angenommen und dann stehst du vor dem Vorhang und die Zuschauer zählen von 10 runter und du läufst beim Shortcut rein und gibst Gas und verteilst Dropkicks und Springboard-Moves und denkst dir, wow, habe ich das vermisst.
Ja, ne, das ist so, wenn man auf sowas wieder zurückkommt und eigentlich immer gedacht hat, ja, ist okay, aber wenn das dann wieder da ist, dann merkst du, oh, das hat mir doch mehr gefehlt, als ich jetzt gedacht habe in diesem Moment.
Es ist so gefährlich im Wrestling und ich glaube, das ist wirklich auch der Hauptgrund, warum so viele den richtigen Absprung verpassen und es einfach zu lange machen. Weil, weißt du, wenn du beim Shortcut reinkommst und es ist ja jetzt nicht der Royal Rumble mit 50.000 Zuschauern in St. Petersburg, das ist ja Oberhausen, das sind 700, 800 Zuschauer, aber das ist was verdammt Mächtiges, wenn von 700 oder 800 500 deinen Namen rufen und dann 20 tragen dein Shirt und schreien Hackl, Hackl, Hackl. Alter, in dem Match gegen Axel Tischer habe ich mir die Außenbänder geschrottet nach 5-6 Minuten und wir haben fast 20 Minuten gemacht, weil du es nicht spürst. Ja. Naja, nicht spürst ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gelogen, aber du willst da niemanden enttäuschen. Da sitzt ein 9-jähriger Junge und hat dein Shirt an, Mann, da gibst du dir nicht die Blösel, da hackst du dir ein Bein an, ab und springst den Ellbogen. Das ist wurscht in dem Moment. Und ich glaube, das ist auch dieses Verrückte, was du haben musst als Wrestler und was uns alle eint, ist einfach den Schalter umzulegen, wenn das Licht angeht und dieses mächtige Gefühl. Die Leute rufen deinen Namen oder sie buhen dich aus oder sie reagieren irgendwie. Also diese Energie, du stehst da in der Mitte und du bist in dem Moment, bist du und der gegen dich antritt. Das Einzige, was interessant ist in der Halle. Du könntest hinten Freibier ausschenken und keiner wird sich umdrehen, weil die wollen das Match sehen. Und das ist ein verdammt faszinierendes Gefühl. Das ist auch ein Gefühl, glaube ich, das süchtig macht, dass du, weil du es nie los wirst. Das werde ich auch nie loswerden. Wie gesagt, du kannst mich aus dem Ring nehmen, aber den Ring nimmst du mir nicht raus. Und da muss man vorsichtig sein mit den Entscheidungen, die man trifft und wann man aufhört und auch respektvoll sein den Zuschauern gegenüber, weil ich glaube, jeder hat irgendwann den Punkt, wo du den Zuschauer einfach nicht mehr adäquat begeistern kannst, lass es mich mal so nennen. Wenn dein Körper nicht mehr will oder du die Leidenschaft nicht mehr hast oder du es nur wegen dem Geld machst, ich finde, das ist immer ein ganz, ganz schlimmer Anreiz.
Ja, das stimmt.
Da musst du dann vernünftig sein und eine neutrale Entscheidung treffen und von oben hinschauen, ist das noch so okay? Bin ich zu alt? Bin ich zu langsam? Habe ich es nicht mehr drauf? Da muss man hart und ehrlich mit sich ins Gericht gehen und ja, da einfach schonungslos mit sich selbst umgehen, auch wenn es manchmal nicht so leicht fällt.
Ja, selbst wenn man da sagen muss, ich muss diese Leidenschaft, mit der ich mal gestartet habe, irgendwann aufgeben, weil ich merke, das Feuer ist weg. Das ist einfach nicht mehr da, das ist leider so.
Ja.
Ja, du hast beim Shortcut gekämpft, du hast dazwischen ein paar Matches gehabt und dann kam Anniversary und vor Anniversary ist leider etwas Schlimmeres passiert, denn wir haben Absolute Andy verloren viel zu früh.
Ja.
Und du hast ja auch eine sehr starke Verbindung zu Andy schon mit deinem Wrestling-Anfang. Und wie es wirkt, auch bis heute noch.
Mhm.
Ich will gar nicht viel dazu sagen. Was ist dir durchs Herz gegangen, sage ich mal, als du davon erfahren hast?
Oh ja, das war schlimm. Das war echt schlimm, weil das ist hart für mich, darüber zu sprechen. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich spreche gerne über meine Kinder und über meine Frau und meine Familie. Meine Mama war bei meinem letzten Match. Mein Bruder war beim letzten Match. Mir bedeutet sowas viel. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich habe so ein Support-System, das mir sehr viel bedeutet. Also ich bin oft unterwegs und ich habe viel Stress und das kann man alles bewältigen, wenn du die richtigen Leute im Hintergrund hast. Und so ein Supporter von mir, so Day One, war Absolute Andy. Ich kam 2012 zum ersten Mal zur WXW. Bin wahrscheinlich länger bei WXW als manche Fans, die gedacht haben, der böse WWE-Kommentator kommt 2023 jetzt und, ja, macht uns alles und macht uns alles kaputt. Das nur so nebenbei. Aber ich kam da rein und das war ein erdrückendes Gefühl damals, weil da saß Tommy End, da saß Walter, da saß der Mann, den die Leute jetzt als Ludwig Kaiser kennen, also Axel Dieter Junior, da saß der Mac, da saß Gresham, da saß Zack Sabre Jr. Kurz gesagt, ich kann euch jetzt den ganzen Lockerroom aufzählen. Ich war mit Abstand der schlechteste Wrestler und der mit der wenigsten Erfahrung. Ich hatte bei der NEW 10-12 Matches gewrestelt und ich kam da rein und da waren internationale Topstars. Mhm. Wo du hingeschaut hast, da gab es keinen Wrestler, der Durchschnitt war. Das waren alle Top-Leute und die sind heute auch alle auf der Welt so unterwegs und sehr gut vertreten. Wenn du bei WWE schaust, Gunther, Ludwig Kaiser, wie sie alle heißen. Ne? So, dann kommst du da rein und das war erdrückend, das war angsteinflößend, das hat mir so Respekt eingeflößt und ich sitze da in meiner Ecke und packe mein Zeug aus und konzentriere mich. Und da ist Andy. Und da ist er in seiner Art, wie nur er sie an den Tag legen kann, so ganz locker und immer am Witze machen, seine unfassbar schlechten Dad-Jokes am rausfeuern. Und er hat mir so im Gespräch gleich ein gutes Gefühl gegeben. Wir haben uns über den FC Bayern unterhalten, den hat er geliebt. Wir haben uns über BMWs und Mercedes unterhalten. Ich habe damals einen Mercedes gefahren, er, glaube ich, einen 5er BMW. Das war sofort ein Gesprächsthema. Wir haben Witze gemacht, als ob wir uns schon 10 Jahre gekannt hätten. Und er hat mir nach 5 Minuten einfach so die Freundschaft angeboten. Und da waren dann als nächstes Shows in Fulda und in Mannheim. Da sind wir zusammen gefahren. Er war auf dem Beifahrersitz. Ich bin gefahren. Ich habe einfach immer nur zugehört. Und er hat eine Geschichte nach der anderen erzählt und war auch immer sehr interessiert an dieser ganzen Kommentatorengeschichte. Und wir wurden sehr schnell Freunde. Also Andy und ich, das war einfach, das hat hingehauen und das war immer witzig. Ich habe ihm dann auch, ich weiß nicht was, 2014, glaube ich, ein Tryout verschafft bei der WWE damals in London. Und wir haben uns regelmäßig getroffen und wir haben immer überlegt, wie könnte man da rausstechen? Da sind 30, 40 Dudes aus aller Welt und jeder sieht gut aus und jeder kann wrestlen, das ist klar. Aber wie könnte man rausstechen? Und ich weiß noch, eine Geschichte von Andy war, ich habe mich bepisst vor Lachen. Das war eine Idee von Andy, war, bevor er die A-Klasse zeigt, sein Finisher, holt er eine Weißwurst, weil er wrestelt in der Lederhose, das war seine Vision, er holt eine Weißwurst vorne aus der Hose und schmeißt dem Gegner die Weißwurst ins Gesicht. Der Gegner ist abgelenkt wegen der Weißwurst und wird dann in die A-Klasse genommen und hops genommen und hin. So, das, ich habe Tränen in den Augen.
Eine sehr schräge Idee.
Das war wirklich, das ist so eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, weil das war Andy. Out of the box, total anders als die anderen. Einen Humor, den du vielleicht manchmal nicht so verstehst aufs erste Mal, aber du erinnerst dich einfach gerne an diese Witze, weil sie einfach Andy-Witze sind. Und einer, der Wrestling liebt und schläft und atmet und blutet und was weiß ich. Und wir hatten immer Kontakt, bis dann Corona kam. Mhm. Und da hat sich ein bisschen, wie du weißt es wahrscheinlich auch, im Bekanntenkreis, er hat in Franken gewohnt, ich in Niederbayern, 200 Kilometer auseinander, jeder hat seinen Job, da hat sich mit Corona, das war nicht mehr so, dass man sich regelmäßig getroffen hat, aber man hat sich immer geschrieben. Und Andy war der Erste, der mir nach dem Shortcut geschrieben hat. Und er war auch der, mit dem ich den meisten Kontakt hatte in der Vorbereitung. Andy hatte einen sehr guten Punch zum Beispiel. Mhm. Und Andy kann dir einfach Sachen sagen, wie verhalte ich mich richtig in der Battle Royale, Do's und Don'ts. Und hat mir super viele Tipps gegeben und war immer supportive. Und Andy, ich kann mich an kein einziges negatives Wort von Andy erinnern. Und ich habe ihn über 10 Jahre gekannt. Mhm. Und unser letzter Chat auf WhatsApp ist tatsächlich an dem Shortcut-Tag. Und ich wünschte, ich hätte ihn noch einmal geschrieben.
Ja, das glaube ich dir.
Dass, ich wusste nicht, wie schlimm es schon ist, weil Andy verdammt tough war. Er hat es niemandem ja, seiner Frau, der Solitär und zwei, drei Leuten gesagt, sein Bruder zum Beispiel, wie schlimm es ist. Aber mir war nicht klar, wie nah wir dran sind, Andi zu verlieren. Und er hat nie gejammert. Er hat nie irgendwie sich in eine defensive Position gegeben und irgendwie gehadert mit sich und seinem Schicksal. Das hat er von mir ferngehalten. Und ich wünschte mir wirklich, ich hätte ihm noch einmal geschrieben. Ich lese diesen Chat immer wieder. Ich mache ihn so oft auf. Und ich denke mir, hätte ich ihm nur noch einmal geschrieben, denn er war ein besonderer Mensch und hat mir echt verdammt viel bedeutet, muss ich wirklich sagen.
Oh, Sebastian, jetzt mal ganz ab davon, dass du nie mehr geschrieben hast. Ich glaube, da ihr euch so lange kennt und wie gut ihr euch kanntet, der wusste, dass du da gewesen wärst, wenn er dich gefragt hätte. Und der wusste auch, dass wenn er irgendwas gehabt hätte, du immer reagiert hättest. Ich glaube, du brauchst dir da, das ist immer so ein Thema, was man gern macht, sich irgendwie Vorwurf macht, dass er sich nicht gemeldet hat. Aber er wusste doch, wie du zu ihm stehst. Und da braucht man sich überhaupt keine Vorwürfe machen zu.
Ja, klar, aber
Weißt, es ist schwer.
es ist schwer und weißt, das Leben ist so kostbar. Man denkt immer, morgen ist garantiert und ey, ich werde noch 1000 Sendungen machen und da stehe ich noch im Ring und das mache ich noch und verdammt, nein, es ist eben nicht garantiert. Es kann morgen zu Ende sein und man muss versuchen, die Träume jetzt vom Himmel zu pflücken. Also
Ja.
man muss das jetzt machen, man muss sein Leben jetzt leben und
Richtig.
mit Andy haben wir da echt einen guten verloren. Er war auch immer, das muss ich auch sagen, aus der Wrestling-Bubble einer, der immer nachgefragt hat. Ich weiß, als ich zum ersten Mal bei WrestleMania als Kommentator am Ring war, das war der Erste, der geschrieben hat und der Erste, der wissen wollte, wie es war und der stundenlang zugehört hat, der alles wissen wollte, weil es war ein riesen WWE-Fan, mehr als vielleicht jeder da draußen glaubt. Der war immer interessiert daran, den hat das immer begeistert und ich hatte ein tolles Gespräch mit seinem Bruder dann auf seiner Beerdigung. Das ist auch ein ganz, ganz feiner Mensch und der wusste sofort, wer ich bin. Das war ganz abstrus, weil ich wusste nicht, wer der Bruder von Andy ist. Andy und ich, wir saßen stundenlang im Auto, wir waren bei Wrestling-Events und wir waren beim WWE-Tryout und wir haben telefoniert und haben uns getroffen und über Wrestling gequatscht. Aber der kannte meine Familie nicht, weil die war immer hunderte Kilometer weg, genau wie seine, weil wir waren irgendwo in
Klar.
Fulda oder in Mannheim oder in London. Wir waren immer beim Wrestling zusammen, so. Oder haben uns in München mal im Lokal getroffen, vor dem Tryout und sind Ideen durchgegangen und haben uns da getroffen. Aber sein Bruder wusste sofort, wer ich bin und ich will nicht alles privat so ausplaudern, aber was er mir erzählt hat, das war einfach brutal stark für mich, weil ich gehört habe von jemandem, der mich gar nicht kennt, was er eigentlich für eine Meinung von mir hatte. Und ja, das werde ich in meinem Herzen tragen. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil das war ein sehr besonderer Mensch. Ein sehr besonderer Mensch.
Ich verstehe das schon ganz. Ich kann das auch ganz gut, leider ganz gut vergleichen. Ich hatte eine ehemalige Kollegin, die war 4 Jahre jünger als ich. Und die hat dann kurz vor der Corona-Zeit, hat man bei ihr einen Gehirntumor festgestellt. Die war zu Beginn, kurz vor der Corona-Zeit, ist sie in Hospiz schon gegangen und ich wollte sie besuchen gehen. Dann kam der Lockdown. Ich durfte sie nicht mehr besuchen. Sie ist dann auch gestorben. Und ich kann total nachvollziehen, dieses Gefühl, die Situation zwar verpasst zu haben, aber auch da weiß ich genau, ich habe mit ihr immer geschrieben. Sie wusste, ich denke an sie, wir haben immer lustige Geschichten ausgetauscht, das war bei euch genauso. Und wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir wissen beide, wir haben das getan, was wir tun konnten und auch zur richtigen Menge. Und darauf kommt es an. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns so offen daran teilhaben lässt, gerade was du hier uns mitgeteilt hast. Und wir können, glaube ich, festhalten, Andy war genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Es war ein Wrestler, der vielleicht nicht der 5-Stern-Wrestler ist, aber der einen krassen Charakter hatte, der toll erzählt hat im Ring, abseits des Ring. Und im Grunde ist Andy ist so unser deutscher The Rock, unser deutscher Hogan, unser deutscher Steve Austin gewesen. Und
Ja.
den werden wir nie vergessen.
Ja, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also, das ist ein ganz großer, und mich hat es auch so gefreut, dass es so eine Reichweite bekommen hat und dass so viele Menschen Anteil genommen haben an seinem Tod. Denn eins ist ja auch mal sicher: tot bist du erst, wenn dich die Menschen vergessen.
Genau.
Und wenn du nie was gemacht hast, was Menschen in Erinnerung bleibt, positiv in Erinnerung bleibt, dann musst du dein Leben ein bisschen hinterfragen. Aber da hat Andy vieles richtig gemacht. Er hat sehr viele Menschen berührt. Und ich hatte einfach auch dieses Bedürfnis, diese Andy-Grafik vor Raw zu zeigen, weil ich weiß, dass der Mittwoch halt Raw geschaut hat und dass WWE für ihn viel bedeutet hat. Und diese 10 Sekunden ihm zu geben, das war so, ich habe das Gefühl, ich hatte eh dieses wahnsinnig schlechte Gewissen und ich war so in tiefer Trauer. Aber das finde ich, hat er verdient. Der hat nie bei WWE gerestet, aber dass er da zu sehen ist. Das war mir sehr wichtig. Und ich bin da zum Beispiel unserem Chefredakteur, dem Tim, sehr dankbar, der da gesagt hat, Sebastian, wenn du das für richtig hältst, dann wird das gemacht. Das ist auch was ich sehr, sehr, sehr schätze. Und fällt mir schwerer als gedacht, darüber zu reden. Aber es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig. Und nie wirst du es erreichen im Leben, dass dich alle mögen. Menschen werden dich immer so sehen, auch wie sie dich sehen wollen. Und wenn Menschen sehen wollen, das ist der doofe WWE-Kommentator oder den Hackel kann ich irgendwie nicht leiden, dann ist das so. Aber ich bin Mensch und da ist was aus unserem Sport, aus unserer Entertainment-Art verschwunden, was weg ist und was verdammt wehtut. Aber so richtig weg ist es halt erst, wenn man es vergisst und wenn man es in Vergessenheit geraten lässt. Und das werde ich nicht zulassen.
Ja, und wir werden beim Karat dafür sorgen, dass er nicht vergessen wird. Denn beim Karat gibt es die Hall of Fame-Einführung von Absolute Indie. Und viele Menschen wünschen sich, dass es genau dich als Redner gibt, der Absolute Indie einführt. Du musst dazu jetzt nichts sagen. Ich will dir nur den Wunsch weitertragen, dass viele Community immer wieder sagen, eigentlich Sebastian Hackel, durch diese Verbindung, die man halt immer gemerkt hat, du hast bei jeder Show, wo du danach warst, irgendwie an ihn erinnert. Viele wünschen sich, dass du da zumindest dabei bist bei der Hall of Fame-Einführung. Ich würde mich auch freuen, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ich pack das emotional so sehr, dass du das denen überlässt, die halt offiziell bei der WXW sind und du wirst es halt für dich selbst verarbeiten. Könnte ich auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, das müssten andere entscheiden. Ganz ehrlich, da will ich mir auch den Hut nicht aufsetzen. Das ist so ein bisschen so ein Gefühl, da kann man sich auch schnell überschätzen. Also da muss man auf seine Familie Rücksicht nehmen und an all das. Mit WXW, das ist auch so ein Thema. Im vergangenen halben Jahr habe ich auch sehr viele Zugeständnisse von meinen Arbeitgebern eingefordert. Also zum Beispiel ist es ja so, dass ich an den Wochenenden sehr viel auf der Zone zu hören bin bei den UFC-Veranstaltungen. Ja. Und ich habe einfach mal ein halbes Jahr jetzt nicht kommentiert bei denen. Und das ist halt was Wunderschönes, dass dein Arbeitgeber das zulässt und dir diesen Freiraum gibt. Mhm. Aber die fordern mich jetzt auch mal wieder ein, so logisch, die nächsten Wochen und so weiter. Also man muss da an vielen Schrauben drehen. Und es wird so oder so, da werden die richtigen Worte gefunden. Es gibt bei WXW intelligente Menschen und Menschen mit Herz. Ich denke da an den Tassilo, an den Felix, die den Andy lange gekannt haben und viel mit ihm erlebt haben. Da werden die richtigen Worte gefunden werden, da wird der richtige Rahmen gefunden werden. Wie der dann aussieht, das muss man sehen. Ich bin da mit allem einverstanden. Ich glaube, bei WXW wird das die nötige Bedeutung bekommen, die nötige Wichtigkeit. Da habe ich ein ganz, ganz gutes Gefühl.
Da bin ich mir auch sicher. Alleine schon dieser Temple Salute bei Anniversary, das war schon toll, muss ich sagen. Also auch als Zuschauer. Wir haben auch geguckt, dass wirklich alle dann drin waren, alle das miterleben konnten und Respekt gezollt haben. Das war uns allen auch wichtig. Ja, und für euch nicht anders, ne?
Du warst in der Halle?
Ja.
Ich war ja auf der Einzugsrampe. Und es war so auch so ein Moment, ich hatte ja später am Abend dieses Six-Man-Tag-Team-Match, das gut gelaufen ist und aber du stehst da auf dieser Rampe und du denkst an nichts anderes und du spürst den halt. Mhm. Der hat hier auch durch 10+ Jahre für WXW so viel gemacht und so viel Wege bereitet und hunderte Matches bestritten für WXW. Ich glaube, über 330 Matches gerestelt, musst du dir mal vorstellen.
Ja, das Workhorse des letzten Jahrzehnts quasi.
Ja, ich sage immer, Leute müssen das auch mal so ein bisschen in ihren Kopf kriegen, wenn jemand 330 und noch mehr, ich kann die genaue Zahl gar nicht nennen, Matches bestreitet, wie viele Wochenenden sind das? Wie viele Autofahrten, wie viele Familienfeiern, wie viele Geburtstage, wie oft war das Weihnachten und Ostern und hast du nicht gesehen, was der Mann im Ring gelassen hat an Verletzungen. Du tust dir weh in diesem Business. Früher oder später tust du dir weh. Es ist Kontaktsport, es ist kein Ballett und auch da verdreht man sich die Knöchel. Nichts gegen Ballett.
Nee.
Das muss man würdigen. Ich muss auch immer sagen, ich bin da sehr, sehr dünnhäutig, vielleicht zu dünnhäutig und manchmal fast beleidigt, wenn ich sehe, dass Fans zu einem Karat-Wochenende einen Japaner fordern und einen Lucha Libre-Experten und hier und den für diesen einen Abend. Und dann sehe ich zum Beispiel einen Rotation, der für mich da an dem Wochenende einfach gefeatured werden muss. Das ist ein Junge, der hat sich die Knie zerschossen noch und nöcher in den letzten 10 Jahren. Der kommt, das ist ein Eigengewächs. Der arbeitet als Trainer, der bildet Leute aus, der hat so viele Meilen abgespult im Auto für seinen Körper. Mhm. Der hat so viel gegeben. Der ist immer da. Der ist immer da. Da muss ein Robert Dreisger auf jeden Fall stehen. Der steht da sowieso als Champion. Aber du weißt, was ich sagen will.
Ja, klar.
Da will ich eigentlich, ist vielleicht eine komische Meinung, muss man mir auch nicht zustimmen, das kann jeder sehen, wie man will, aber da will ich eigentlich die Leute im Mittelpunkt sehen, die das ganze Jahr über dieses Konstrukt tragen, mit ihrem Blut, mit ihrem Schweiß, mit ihren Tränen. Das schreckt mich manchmal ein bisschen ab, wenn da sagt, fahre ich nur hin, wenn da 5 Fly-ins kommen und wenn dies und das ist. Mhm. Das sehe ich persönlich gar nicht so.
Ich bin ein Freund von einer Zweidrittel-Eindrittel-Regelung. Zwei Drittel eigene Talente, ein Drittel von außerhalb. Das finde ich ganz schön. Dass der Schwerpunkt in meinen eigenen liegt und man noch so ein bisschen was Frisches reinholt durch Leute von außen. Und das können auch Leute sein, die früher mal ein wichtiger Teil von WXW waren. Das kann Timothy Thatcher sein, das kann Shigeyori Irie sein. Das kann auch, wenn ich das aktuell nicht mehr sehe, natürlich die ganze Ecke rund um Imperium, wovon ja Giovanni Vinci nicht bei der WXW war in dem großen Maß, aber Ludwig Kaiser und Gunther oder auch eine Killer Kelly, die natürlich auch ein wichtiger Teil für WXW war, ein großer Teil der Women's Division. Für mich ist auch immer wichtig, zeigt die eigenen Leute und was die WXW seit 2 Jahren richtig gut macht, das haben sie ja vorher nicht gemacht, am letzten Tag gewinnen die eigenen Leute die Matches. In den Jahren davor haben meist die Fly-Ins gewonnen und das hat man gedreht, das finde ich super, weil die eigenen Leute musst du am letzten Tag featuren, weil die bleiben da und die brauchen auch die Siege dann. Oder halt, wenn du eine Story erzählen willst, auch die Niederlagen.
Ich muss allgemein sagen, also um da mal eine große Lanze zu brechen für WXW, was hier gemacht wird seit Jahrzehnten, diese Flagge in den Boden zu rammen und die nicht umfallen zu lassen, was da an Arbeit hintersteckt, was da an Idee dahinter steckt, an Vision, an Energie, das muss man würdigen, das muss man ausreichend würdigen. Klar haben da große Leute das Schiff verlassen und sind jetzt auf einem noch größeren Schiff. Aber was da geboten wird und was da wieder nachkommt mit einer eigenen Academy, mit Eigengewächsen, mit Leuten, die man selbst herantrainiert, das ist außergewöhnlich. Und es ist ein großes Privileg. Klar, ich komme als WWE-Kommentator, ich war bei WrestleMania und ich habe vieles auf meiner Bucketlist abgehakt. Aber bei der WXW in den Ring steigen zu dürfen, wird immer ein Privileg bleiben für mich, wird immer eine Ehre für mich sein. Weil das ist einfach eine außergewöhnliche Instanz im deutschen Wrestling. Und für mich, ich sag mal, GWF und WXW, das sind für mich die beiden größten Organisationen im deutschsprachigen Markt. Da muss mir auch nicht jeder zustimmen, aber das sehe ich so. Und wenn ich die Historie sehe,
bitte? Bin ich bei dir.
Bist du bei mir? Das ist schön, da ist schon mal einer. Aber diese Historie von WXW, das ist was Großes. Das ist was vieles geschaffen hat, was vielen Leuten eine Bühne gegeben hat. Und wenn ich zum Beispiel, kleine Geschichte, wenn ich bei Anniversary da rausgehe und sehe überall LED-Beleuchtung und ich sehe ausverkauftes Haus und ich habe eine eigene Einzugsmusik und einen eigenen Thron, der im Hintergrund läuft und ich rutsche da in den Ring, in einen professionellen Wrestling-Ring. Ich habe in Schrottringen gewrestelt in meinem Leben. Ich habe in den tiefsten Ecken Österreichs in selbstgeschweißten Ringen gewrestelt, wo du nicht mal in die Seile laufen konntest. Das ist Wahnsinn, was da entstanden ist und was da noch entstehen wird. Ich bin oft in der Academy und schaue einem Elia Blum beim Training zu oder einem Rotation, was ansonsten noch nachkommt. Ein Anil Marik möchte ich nennen zum Beispiel, was da rauskommt. Das muss man schätzen. Und das kann man nicht immer nur kritisieren und jedes Haar in der Suppe zerlegen. Das muss man auch mal so auf dem Podest halten und sagen, geil, dass es sowas in Deutschland gibt. Geil, dass das Karat, auch wieder eigene Meinung, das größte Wrestling-Turnier in Europa ist.
Und ich glaube, das ist sogar mit Zahlen belegt. Das wird nicht nur deine Meinung sein, ich sehe es genauso. Aber ich glaube, das ist sogar zahlenmäßig mittlerweile belegt, dass es aktuell das größte und beliebteste Turnier in Europa ist.
Und das ist doch was, weißt du? Und so, jetzt nehmen wir es doch mal bildlich und vielleicht auch ein bisschen emotional. Das ist so meine Art. Wenn du den Puls fühlst von Wrestling in Europa, wenn du den fühlst, dann schlägt der in Oberhausen Deutschland verdammt nochmal. Der schlägt ja bei der WXW. Und jeder muss stolz sein, hingehen zu können und deutschsprachige Athleten und internationale Athleten sowieso auch sehen zu können. Und jeder Athlet, der da durch den Vorhang kommt, der gibt sowieso alles, weil er weiß, was das bedeutet. Und er war jetzt sehr lang und ausschweifend, aber das wollte ich einfach mal gesagt haben, weil ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht so klar, wie viel Zeit ihres Lebens manche opfern und was für ein Lebenswerk das bei manchen auch ist, diese Flagge, von der ich gesprochen habe, aufrecht stehen zu halten.
Ja, bin ich total bei dir, auch bei den Talenten, was du gesagt hast. Ich muss immer wieder, Andy Marek ist einer, der mir immer wieder ins Auge fällt. Bei Andy Marek, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, nachdem ich eigentlich seinen Namen mir merken konnte, ich bin ganz schlecht in Namen, habe ich gesagt, der Typ ist für mich einer, der hat für mich was von einem jungen Shawn Michaels.
Vielleicht Anil hat einen ganz, ganz großen Look, finde ich. Ich würde sogar noch weiter zurückgehen auf den Rock'n'Roll Express. Das ist das Beste kommt bei dem ja erst noch.
Ja,
also the best is yet to come, sagen die Amerikaner immer. Und wenn Anil Marek mal in seiner Prime ist, dann freue ich mich drauf, denn da werden viele Mädels kreischen und da wird viel Merchandise den Besitzer wechseln. Das ist ein guter Wrestler und der wurde bei der WXW ausgebildet. Ja. Und ja.
Da siehst du jetzt eine Stephanie Mays, die zurück ist, die auch und so am weiter steigen ist, eine Jane Neo, die da im halben Jahr dabei ist und gerade richtig alles gibt fürs Wrestling und so viele mehr. Das sind jetzt nur mal drei genannt. Es gibt noch viel mehr, die wir da im deutschen Wrestling haben und es ist so schön, dass so Leute nachkommen. Das kostet viel Energie, viel Blut, viel Schweiß und viel Nerven, glaube ich, was die Jungs und Mädels da gerade machen. Aber es ist toll, dass solche Leute nachkommen.
Die ganze Organisation, die dahinter steckt, das sieht ja keiner. Also Wrestling beginnt ja nicht im Ring, das beginnt ja bei dem Flug, der gebucht werden muss, bei der Reise, die gebucht werden muss. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist ja ein Riesenmonster, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und ich habe diese Woche, Tag der Aufzeichnung ist der 2. Februar, Raw und NXT kommentiert und bei Raw habe ich Gunther im Intercontinental Champion Titel Match gegen Kofi freaking Kingston kommentiert und ich habe einen Run-In gesehen von Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser. Mit Giovanni Vinci habe ich selbst noch trainiert bei Alex Wright, absolutes Mentalitäts- und Trainingsmonster, kann ich euch sagen. Und am Tag danach habe ich NXT kommentiert und da ist Ilya Dragunov im Main-Event-Segment und stiehlt die Show am Mikro. Nicht nur als Wrestler, man stiehlt sie am Mikro. Wo kommen die Leute her? Wo haben die Fehler machen dürfen? Wo wurden die ausgebildet? Wo haben die ihre ersten Gehversuche gemacht? Die Frage ist eine rhetorische. Und ja, so wichtig ist das, dass es sowas hier in Deutschland gibt.
Ja. Ich habe Walter noch hinter mir an meiner Line Wrestler-Wand hängen und Ilja auch. Zu den Zeiten, als ich sie das erste Mal gesehen habe bei der WXW, ich kaufe meist Autogrammkarten, weil T-Shirts brauche ich nicht so viel, aber Autogrammkarten kann man die Leute unterstützen, hat man was Schönes als Erinnerung. Und dann hängen hier noch Gunther, also Walter, Ilja und Tony Storm plus damals noch Lucky Kid hängen hinter mir an der Wand. Alles Leute, die bei der WWE waren oder sind oder bei AEW jetzt sind und die halt bei der WXW angefangen haben.
Ja, letztgenannter auch ein hervorragender Wrestler.
Großartig.
Also ganz,
großartig.
Ganz hervorragender Wrestler. Einer der Top 5 in Deutschland, würde ich auf jeden Fall mal sagen.
Und, was ich bei Metehan ja jetzt noch dazu sagen muss, jemand, der vielleicht keine Podcasts mehr gemacht hat, aber der immer nett geantwortet hat und auch ganz klar erklärt hat, nee, aus dem und den Gründen vielleicht gerade nicht. Und auch das, diese Art der Kommunikation, finde ich großartig, dass der einfach so nett ist, dass er sich immer die Zeit nimmt, auch wenn er das nicht machen will, ganz nett zu antworten. Selbst wenn es da nicht zeitlich passt, aber diese ganze zwischenmenschliche Art finde ich auch da extrem, extrem erwähnenswert.
Nett sein kostet nichts im Leben und das ist ein Junge, der das Herz am rechten Fleck hat. Ich durfte ihn letztes Jahr zum ersten Mal kennenlernen. Wir sind irgendwie nie so über den Weg gelaufen, aber da hat es dann mal geklappt. Und ja, das ist ein guter. Auf keinen Fall sollte man den irgendwie nicht auf dem Radar haben, denn da wird noch einiges kommen. Bei mir ist es ja auch so tatsächlich, ich muss mich ja entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, bis wir einen Termin gefunden haben.
Das lag nicht nur an dir.
Und ich habe ja jede Woche diese Podcast-Anfragen, aber um mein Leben vielleicht auch so ein bisschen zu erklären, ich bin im Tonstudio mehrfach in der Woche, ich mache meinen Stream, ich habe viele organisatorische Sachen, ich mache die UFC auf der Zone, ich kommentiere MMA, ich muss viel vorbereiten, dann gehe ich selbst ins Gym, versuche fit zu sein, habe gewrestelt das letzte halbe Jahr. Ich habe eine Familie, ich habe zwei kleine Kids zu Hause, da muss auch immer der Ablauf stimmen und der Tagesablauf geplant sein. Die müssen in die Schule und aus der Schule wieder abgeholt werden und dann musst du Hausaufgaben machen, das muss ja auch irgendwie klappen. Und das, um es kurz zu machen, ich würde gerne jeden Tag ein Podcast-Interview geben, aber die Zeit ist halt das Limitierendste im Leben ist die Zeit. Ich würde noch viel mehr machen und ich hätte noch viel mehr Ideen, die ich durchziehen könnte in diesem Leben, aber die Zeit ist halt leider nur begrenzt und irgendwann ist sie auch vorbei. Deswegen ist es ja wichtig, dass man seinen Träumen hinterherjagt und dass man sie vielleicht irgendwann nochmal einholt und am Kragen packt. So, aber ja, die Zeit ist mein größter Feind. Bei mir ist es auch oft so, dass ich es verpasse, dann schlafen zu gehen am Abend und mich am anderen Tag ärgere im Gym mit kleinen Augen um 6 Uhr morgens. Aber hey, jeder hat seinen Fehler. Ne?
Kann ich aber gut nachvollziehen. Ich habe auch gerade das Gefühl, Zeit ist erstmal ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht vergessen darf, der auch ganz wichtig ist fürs Leben. Und die Zeit wird ja, das kennen wir ja alle, von Jahr zu Jahr wird die Zeit ja kürzer, weil ja unsere Zeit, die wir schon auf der Welt verbracht haben, im Verhältnis zu der, die wir gerade über so einen Tag haben, die wird ja immer, das Verhältnis wird ja immer kleiner eigentlich. Das heißt, eine Stunde, wenn du 42, 44 bist, hat ein ganz anderes Gefühl, als wenn du erst 10 Jahre alt bist.
Seit ich Kinder habe, ist es so, als würde irgendjemand auf dieser verdammten Vorspultaste seinen Finger haben und den nicht mehr runternehmen. Irgendwie so. Ja. Das ist immer so, alles läuft so schnell an dir vorbei und du willst es festhalten und die Kinder wachsen so schnell und du wirst auch ein bisschen älter und da zwickt es hier und zwickt es da. Aber ja, das ist der Lauf der Dinge. Wie alt wird ein durchschnittlicher Mensch in Deutschland? Lass mich das mal kurz googeln.
Ich weiß es gar nicht. Ich hätte früher gesagt so um die 80, aber ich glaube mittlerweile sind wir drüber.
Wie alt wird der Mensch im Durchschnitt? Männer werden 78,3 Jahre im Schnitt und Frauen 83,2 Jahre.
Das ist doch noch die 80 im Schnitt in etwa.
Ich werde jetzt 44, also die Halbzeit ist schon vorbei.
Da kannst du es machen wie mein Vater, der hat sich mal so ein Maßband genommen und gesagt, das ist so der Durchschnitt. Und so weit bin ich und jetzt weiß ich, den Rest muss ich noch genießen, damit ich auch wirklich noch was davon habe.
Ja, ich werde dieses Leben genießen, bis die Räder abfallen, das sage ich dir. Es ist einfach viel zu schön und es bietet einfach viel zu viel. Und ich versuche einfach auch, um diesen Bogen zum Wrestling wieder zu spannen, immer positiv zu bleiben. Ich nehme mir immer die Dinge raus, die mir gut gefallen und an denen halte ich mich fest. Und ich halte mich an den Menschen fest, die positiv sind, die mein Leben bereichern. Ich bin nicht so ein Mensch, der zu vielen Events geht oder viel feiern geht oder weggeht. Ich habe meine Frau, ich habe meine Kids, ich habe so eine Handvoll gute Kumpels auch eine sehr gute Freundin übrigens.
Sebastian, muss ich unterbrechen, das bin mir genauso. Ich habe auch meine beste Freundin seit Anfang der 2000er und es gibt auch Freundschaften zwischen Männern und Frauen, die nichts anderes sind als Freundschaften.
Ja, auf jeden Fall. Und mein großes Glück ist ja, wenn ich dann zum Wrestling fahre oder bei der WXW wrestle oder bei WWE Live bin, dann habe ich immer das Gefühl so, das sind meine Leute. Und auch wenn ich vielleicht manchmal hektisch an einer Riege Menschen vorbeilaufen muss, weil ich zum nächsten Meeting muss oder Backstage kommen muss, weil es was zu organisieren gibt. Ich versuche immer, jedes Autogramm zu schreiben, mit jedem ein Foto zu machen und kurz zu quatschen wenigstens. Mhm. Klar, du wirst nicht jedem gerecht und es tut mir auch immer furchtbar leid, aber ich habe immer das Gefühl, das sind meine Leute. Die sorgen dafür, dass ich in einem Haus lebe und dass ich mit einem Auto fahren kann und das, was auf dem Tisch steht bei uns und dass ich ja diesen Traum einfach leben kann. Denn das war immer mein Traum, was mit Wrestling zu machen und das haben mir Wrestling-Fans erfüllt. Dafür werde ich immer dankbar sein.
Ja, das ist doch schön. Das ist auch eigentlich ein total schönes Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Denn besser kann man es eigentlich nicht sagen. Sebastian, es war total schön. Ich bin nochmal dankbar dafür, dass du so offen und auch so emotional, was einfach zu dir passt. Du bist halt auch ein Mensch, der seinen Gefühlen auch Ausdruck verleiht. Das finde ich immer sehr sympathisch, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier mit uns zu teilen. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn noch irgendwelche Fragen bestehen, pack mich jetzt, sonst bin ich wieder weg für die nächsten Monate, bevor es wieder irgendwann klappt.
Sonst sprechen wir einfach nächstes Jahr nochmal. Wenn wir dann noch Fragen haben, sammeln wir wieder und dann reden wir wieder.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Mai, Ich bin halt so ein Herzensmensch, also ich denke erst mit dem Herz und dann mit dem Kopf, und Wrestling bedeutet mir sehr, sehr viel. Es sind unglaublich viele schöne Stunden, das sind ja wahrscheinlich schon Wochen und Tage in meinem Leben, ne, die mir Wrestling beschert hat und hoffentlich noch bescheren wird. Und oft sehen Leute, wie gesagt, so als WWE-Kommentator, aber auch das muss ich nicht spielen, weil, und wenn ich es mal spielen muss, höre ich auf, weil das bringt ja nichts. Genau. Wenn du hier links und rechts von mir schaust, wenn du rüber schaust in mein Sammelsurium-Zimmer, da ist alles voll von WWE von 1990, wo ich angefangen habe, bis zuletzt. Das sind auch so Herzensmomente auf Fotos festgehalten mit so Leuten, die ich dann interviewen durfte, die ich früher zugeschaut habe. Also WWE bedeutet einfach unglaublich viel für mich. Und das muss man wissen, wenn man mich beurteilt. Ja. Ich mach's nicht, weil ich dir aufs Auge drücken will. Ich finde es einfach nur geil. Und ich bin froh, dass ich im Wrestling-Business verankert bin.
Ja, das ist doch schön. Das freut mich doch. Letzte wichtige Frage. Hast du da hinten eine Bret Hart-Brille?
Das hier ist eine Original-Bret Hart-Brille aus schön. Anfang der 90er. Ich glaube, die hat damals auf der European Rampage Tour 92 25 Mark gekostet, was damals wirklich viel Geld war. Ja. Also für so eine Sonnenbrille, ich meine, es ist ja nur so eine Plastikbrille, so, es ist jetzt nicht Ray-Ban, aber ja, es
die
war
die
Brille.
Ist ein bisschen wie diese Mondfinsternis oder Sonnenfinsternisbrillen, ein bisschen diese Art, ne?
Ganz genau. Aber Bret Hart war halt das Erste, was ich gesehen habe beim Wrestling, ne?
Mein erster Lieblingswrestler
ist Bret Hart. Ich glaube, es gibt niemanden, der in den 90ern Wrestling geschaut hat, der nicht wenigstens auch heute noch einen Funken Respekt für Bret Hart übrig hat, weil das war damals der Mann. Ja. Also das war der ehrliche, der technisch starke, der gut aussehende, der Familienmensch, der hat ja alle Boxen gecheckt und hat noch fantastische Momente und Matches geliefert. Ich weiß noch so als Kind, da haben Frauen die Absperrung niedergetrampelt, um an Bret Hart ranzukommen, um den zu berühren und abzuklatschen. Und ich war total schockiert so als Kind. So eine Horde Frauen ist über die Barrikaden getrampelt, um an Bret Hart ranzukommen. Und ich habe das gar nicht raffen können irgendwie. Ich bin gar nicht klargekommen so als Kind damit, aber so heftig war das damals. Ne? Ja. Bret Hart war die World Wrestling Federation damals so. Ja. Also die Galionsfigur und für uns Kinder natürlich auch.
Ja, war wirklich toll. Ja, und liebe Leute, damit schließen wir für euch diesen Podcast ab. Und die beiden mittelalten Männer, sage ich jetzt mal, gehen jetzt wieder in den Alltag zurück.
Ich dachte, du sagst Altersheim.
Nein, ich habe mir gedacht, das sparen wir uns auch fürs nächste Jahr.
Okay, wir werden ja nicht jünger, wie du gesagt hast.
Richtig. Und ja, wir hören uns hier wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd-Podcast.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.